Wir schreiben den 13. Juli 2014. Nach einem Unentschieden und 6 Siegen ist Deutschland zum 4. Mal Weltmeister. Ich habe deshalb auch meine Fußballschuhe angezogen. Miroslav Klose hat mit 20 Treffern, also auf 3 Weltmeisterschaften verteilt, den ewigen Torschützenrekord von Ronaldo, der bei 15 Toren liegt, nicht nur eingestellt, sondern überholt und ist alleiniger Torschützenkönig dieser ewigen Liste. Was für ein Ruhm, was für ein Glanz fällt auf diese Siegesmannschaft. Angela Merkel ist natürlich unglaublich stolz auf diese Mannschaft und wir können alle stolz sein auf das, was die da vollbracht haben. Und wenn die nach Hause kommen, dann gibt es einen Empfang mit ganz viel Personen, ganz viel Beifall, ganz viel rauschende Feste werden gefeiert. Und sogar noch in 40, 50 Jahren, wenn irgendeiner dieser Spieler bei irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung irgendetwas zu sagen hat, dann heißt er der Weltmeister von 2014. Das ist eine Sache, da geht's um Ehre, da geht's um Ruhm, da geht's um Glanz. Und jeder versucht, irgendetwas von diesem Ruhm, von diesem Glanz abzubekommen. Und sei es vielleicht auch nur als Spielerfrau, gibt's ja auch bestimmte Bemühungen, sich da in Szene zu setzen. Also wer da irgendwie beteiligt ist, der kriegt ein ganz ordentliches Stück Ruhm und Glanz und Ehre ab. Ich weiß nicht, ob das am 13. Juli tatsächlich so ausgehen wird, wie ich das beschrieben habe gerade eben. Ich habe da so meine berechtigten Zweifel daran. Aber dass es im Moment um ganz viel Ehre und Anerkennung geht, aber auch natürlich um Schmach, um Niederlagen und wie dicht das beieinander liegt, das erleben wir gerade in diesen Wochen, in denen wir uns bewegen. In dem Bibeltext, der uns heute beschäftigen soll, geht es auch um Ehre, um Ruhm, um Glanz. Und das ist ein Text, den Paulus geschrieben hat. Das ist ein antiker Text natürlich, 2000 Jahre alt. Und auch in der Antike gab es Möglichkeiten für Ruhm und Ehre. Und Anerkennung, da gab es zum einen natürlich auch damals den Sport. Natürlich gab es in Griechenland den Sport, die haben ja die Olympiade erfunden. Man konnte auch als Politiker, als Feldherr im Militär seine Siege erringen und Ruhm und Ehre einheimsen. Man konnte das aber auch zum Beispiel als Wortkünstler, als gefeierter Erzähler, oder als geistreicher Weisheitslehrer. Das war etwas, womit man Ruhm, womit man Ehre sammeln konnte. Das waren so Stars der Antike. Glänzende Rhetoriker. Wir denken, naja, gut, wenn jemand gut reden kann, ist ja nicht schlecht. Aber kann man da wirklich so ein Star werden? Wenn wir mal versuchen, so unsere Entertainment-Gesellschaft so ein bisschen nach rückwärts abzuwickeln, in eine Zeit, wo nicht 24 Stunden am Tag 100 Kanäle vollgequasselt werden, sondern wo das, was jemand erzählt hat, wirklich noch etwas Besonderes war, wo man in einer Dorfgemeinschaft vielleicht abends zusammenkam, um die Erzählungen zu hören von Menschen, die gereist sind, wo Reiseerzählungen, wo bestimmte Dinge, die man weitergeben konnte, wo das noch etwas Besonderes war, dann kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen, dass diejenigen, die mit dem Wort umgehen konnten, das waren auch so Megastars der Antike. Und auf die ist viel Ruhm gefallen, die haben es zu etwas gebracht, die waren bekannt. Und in dem Text, der uns heute beschäftigt, greift Paulus dieses Thema auf. Der Anlass dafür war der, dass die Korinther den Paulus gefragt haben, Paulus, erklär uns doch bitte mal, was ist eigentlich ein Apostel? Du bezeichnest dich doch in deinen Briefen als Apostel Jesu Christi. Und wenn wir das richtig verstehen, bist du doch eigentlich so eine Art Spitzensportler vom lieben Gott. Du bist ein Spitzenfunktionär. Du bist ein hochrangiger Beamter von Gott. Welche Qualitäten hast du eigentlich vorzuweisen? Worin liegt dein Ruhm begründet? Was sind deine besonderen Qualitäten? Was hast du eigentlich vorzuweisen? Wir können uns vorstellen, so als Apostel Jesu Christi, da muss man einiges drauf haben. Da muss man ein bekannter Redner sein, ein jemand, der mit dem Wort umgeht. Man muss kluge Sätze formulieren können, man muss sich in der Grammatik auskennen, man muss alles Mögliche kennen. Erzähl uns doch mal bitte, Paulus, was ist eigentlich ein Apostel Jesu Christi? Und Paulus nutzt diese Gelegenheit, in diesem zweiten Brief an die Korinther, seinen Aposteldienst zu rechtfertigen. Aber so wie wir Paulus kennen, redet er nicht nur von sich, er redet nicht nur vom Aposteldienst, er macht das ganz allgemeiner. Er setzt das Thema ganz, ganz breit auf und redet über den Dienst für Jesus. Über den Dienst für Jesus. Und das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Dienst für Jesus. Anhand dieses Textes, den der Paulus da geschrieben hat, im 2. Korinther 3, wir werden ihn gleich lesen. Paulus stellt eines klar. Ich bin nicht berühmt. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich bin kein guter Redner, bin kein guter Rhetoriker. Wenn ich mit irgendetwas angeben kann, dann hört mal zu. Der Dienst für Jesus könnte so aussehen wie bei mir. Ich lese ein paar Verse aus dem Brief ein paar Kapitel später. Er sagt, 5-mal habe ich von den Juden 39 Schläge bekommen. Das waren Peitschenhiebe. 39 Peitschenhiebe. Warum waren das 39? Weiß das jemand? Eigentlich waren 40 nach dem Gesetz durchaus vorgesehen. 39 deshalb, weil es war nicht erlaubt, dass jemand zu Tode gepeitscht wurde. Wenn man 40 mal draufhaut, könnte das durchaus passieren. Hört mal lieber einen vorher auf. Ja, ich sage das nur, weil wir denken, naja, 39 Streiche übersetzt Luther, da stellt man sich so, naja, irgendwie so was Harmloses vor. Das war nicht harmlos. 5-mal hat er das erlitten. Dann schreibt er, 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt, 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Und man könnte jetzt sagen, um Himmels Willen, Paulus, wenn so der Dienst für Jesus aussieht, wenn so der Dienst aussieht, was um alles in der Welt sollte mich dazu bringen, in diesem Dienst mitzuarbeiten? Wir stellen also die Frage heute Morgen genauso, wie die Korinther das damals an den Paulus gestellt haben und fragen, was bringt das eigentlich, Mitarbeit in der Gemeinde? Was bringt das eigentlich, Dienst für Jesus? Warum tun wir das? Ich weiß nicht, wer von euch Mitarbeiter ist oder schon mal in der Gemeinde mitgearbeitet hat. Oder noch tut. Ich könnte wetten, dass jeder von euch, jeder von uns eine durchaus schmerzvolle Geschichte erzählen könnte. Mitarbeit in der Gemeinde, das ist gar kein Zuckerschlecken. Das ist keine Sache, wo du dir Lorbeeren einheimst. Mitarbeit für Jesus, Mitarbeit mit Jesus, ist das eine ruhmreiche Angelegenheit? Ist das so wie ein Sieg bei der WM? Mitnichten. Manchmal danken dir die Menschen nicht das, was du tust. Manchmal wirst du zu Unrecht verdächtigt oder in irgendwelche Konflikte hineingezogen. Du wirst enttäuscht von deinen engsten Mitarbeitern. Du erlebst, wie ein Team zerbricht. Und du fragst dich, warum um alles in der Welt mache ich das eigentlich? Warum um alles in der Welt sollte ich mir nachher von der Jobbörse einen Zettel ziehen, so einen hier? Ja, ich denke, ihr habt es vielleicht gesehen. Wenn nicht, dann schaut euch nachher um. Da gibt es Möglichkeiten. Mitarbeit beim Kindergottesdienst, im Magnum, Teamleiter, Kaffeeteam, habt ihr schon gehört. Warum sollten wir das tun? Was bringt das? Und jetzt sind wir genau bei dem Text, der uns heute Morgen beschäftigt. Und lesen 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 11. Der Dienst, so schreibt Paulus, der Mose übertragen wurde, galt dem Gesetz, das mit Buchstaben in steinerne Tafeln eingegraben war. Obwohl dieser Dienst den Menschen den Tod brachte, war der Glanz auf dem Gesicht Mose so stark, dass die Israeliten ihn nicht ertragen konnten. Und das war doch nur ein vergänglicher Glanz. Wenn also schon der Dienst, der den Menschen den Tod brachte, mit so viel Herrlichkeit gestattet ist, wie herrlich muss dann erst der Dienst sein, der durch den Geist zum Leben führt? Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel mehr wird dann der Dienst die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen, der ihnen den Freispruch bringt? Verglichen mit diesem überwältigenden Glanz ist jener andere Glanz gar nichts. Schon das, was vergehen muss, hat Gottes Herrlichkeit ausgestrahlt. Wie viel mehr wird dann die Herrlichkeit Gottes von dem ausstrahlen, was für immer besteht? Was Paulus hier macht, ist äußerst klug. Er nimmt den Megastar des Alten Testamentes. Er nimmt sich den größten, den berühmtesten Mann aus dem Alten Testament. Das war zweifellos Mose. Mose war die Autorität. Mose war die bekannteste Person im Judentum. Mose war sozusagen, man konnte vom Judentum sprechen, wenn man einfach von Mose sprach. Mose hat das Gesetz gebracht. Mose war auf dem Berg, hat die 10 Gebote übermittelt, hat die Steintafeln von Gott empfangen. Mose war die Lichtgestalt des Alten Testaments. Und Paulus macht das jetzt so, dass er sagt, okay, ich nehme die bekannteste, die berühmteste Lichtgestalt des Alten Testamentes und vergleiche jetzt einfach einmal das, was wir tun, wenn wir Jesus dienen, mit dem, was Mose getan hat. Und ihr wisst, er spielt da auf diese Geschichte an. Ich habe das vor 14 Tagen hier am Pfingstgottesdienst schon mal drüber gepredigt. Auf diese Geschichte, wo Mose auf dem Berg ist, die Tafeln empfängt und dann so von der Gegenwart Gottes erfüllt ist, dass als er dann nach unten kam, sein Angesicht leuchtete und gestrahlt hat und die Menschen das nicht ertragen konnten. Als er da so strahlend nach unten kam und er sein Gesicht verhüllen musste. Ich möchte euch übrigens bitten, wenn es irgendwie geht, dass ihr diese Predigt von vor 14 Tagen nachhört im Internet. Ich mache das nicht, weil ich so gerne für meine eigenen Predigten Werbung mache, sondern weil alles das, was ich heute sage, nur dann Sinn macht, wenn das Fundament stimmt. Also wenn die Grundlagen richtig gelegt sind. Und deshalb, wer die Predigt verpasst hat, es wäre mir wirklich ein Anliegen, wenn ihr das einfach nachhört, damit es ein Ganzes gibt. Sonst hängt das, was ich heute sage, irgendwo in der Luft. Tut mir bitte den Gefallen. Also, Paulus hat jetzt also Mose als den besten, den berühmtesten Vertreter des alten Bundes, des alten Testamentes, gewählt und vergleicht dessen Dienst mit dem, was wir tun, wenn wir Jesus dienen. Was ist der Vergleichspunkt? Was ist der Vergleichspunkt? Worauf will er hinaus? Wir lesen hier in Vers... Einmal blättern bitte. Vers 9. Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel mehr wird dann der Dienst die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen, der ihnen den Freispruch bringt? Und vielleicht noch mal zurück, bitte, Klaus. Der Vers 8 ist, glaube ich, auch aussagekräftig. Vers 7. Genau, wenn also schon der Dienst, der den Menschen den Tod brachte, mit so viel Herrlichkeit ausgestattet ist. Und so weiter. Was meint Paulus damit? Der Dienst des Mose brachte den Tod. Der Dienst des Mose brachte die Verurteilung. Was meint er damit? Das ist diese Geschichte, wisst ihr, wo Mose auf dem Berg war. Was haben denn dann unten im Tal, was haben denn die Israeliten gemacht in der Zeit? Das war die Tragödie schlechthin. Als Mose auf dem Berg ist und Gott anbetet und die Gesetze empfängt, die 10 Gebote auf den Steintafeln bekommt, da haben unten im Tal die Israeliten sich ein goldenes Kalb gemacht und haben dieses Kalb angebetet. Während Mose auf dem Berg war. Und was war die Reaktion, als Mose dann vom Berg herunterkam? Er hat die Steintafeln zertrümmert und er hat dem Volk die Strafe Gottes ansagen müssen. Er hat ihnen das Gericht, den Tod verkündigt, hat gesagt, es geht so nicht. Wie konntet ihr nur? Das ist das, was Paulus meint. Ja, während Mose auf dem Berg ist, versündigt sich das Volk und Mose muss den Tod, muss die Verurteilung aussprechen. Und das ist ein Punkt, das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, das Gesetz des Mose kann kein Leben schaffen. Das Gesetz kann immer nur im besten Fall Leben regulieren, aber es kann kein Leben schaffen. Es kann nur Bestimmungen aussprechen. Aber wenn diese Bestimmungen übertreten werden, bringt das Gesetz den Tod, bringt die Verurteilung. Und das ist jetzt der Vergleich, den Paulus hat. Der Dienst, den Mose hatte, obwohl das ein herrlicher Dienst war, ein strahlender, ein ruhmreicher Dienst, sagt Paulus, letzten Endes hat er den Menschen die Verurteilung gebracht. Dieses Gesetz, das Mose gebracht hat, es konnte kein Leben schaffen, kein ewiges Leben. Dieses Gesetz kann keinen Menschen verändern. Es kann keinem Menschen ewiges Leben schenken. Letzten Endes kann es nur Verurteilung aussprechen. Und jetzt ist er an dem entscheidenden Punkt. Aber, sagt er, wenn wir Jesus dienen, Was jetzt geschieht, wenn Menschen Jesus ihr Leben zur Verfügung stellen, alles, was sie dann tun, führt zum Leben. Das ist etwas unvergleichlich anderes. Menschen, die für Jesus dienen, die Jesus dienen, bringen anderen Menschen das ewige Leben. Jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Leute, das ist mir echt wichtig. Wenn es um Mitarbeit in der Gemeinde geht, dann ist das der springende Punkt. Die Frage ist nicht, ob das mir Ruhm bringt, ob ich dabei gut wegkomme, ob ich dafür geehrt werde oder nicht. Die Frage ist nicht, ob das Spaß macht. Ob das was ist, wo ich mich selber verwirklichen kann. Das sind Fragen, sagt Paulus, die stelle ich mir gar nicht. Was mich interessiert, ist, ob mein Dienst Menschen zum Leben führt. Wenn es um die Mitarbeit in der Gemeinde, wenn es hier um den Dienst für Jesus geht, dann geht es nicht darum, dass wir 3 Leute in dem Bereich oder 5 Leute in dem Bereich brauchen. Das auch. Aber wenn wir nicht verstanden haben, was Gemeinde im Kern ist, was ist Gemeinde, dann wissen wir auch nicht, warum wir mitarbeiten. Gemeinde ist der Ort, wo Menschen zum Leben finden. Gemeinde ist der Ort, wo Hoffnung geboren wird. Gemeinde ist der Ort, wo Menschen gerettet werden. Gemeinde ist der Ort, wo Veränderung passiert. Wo Menschen, wie Paulus, wie Petrus mal sagt, wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, wenn uns das nicht klar ist, dann verrutschen uns die Prioritäten. Und dann wissen wir letztendlich nicht, warum wir eigentlich das tun, was wir tun. Ich habe mir hier so in mein Konzept mal dieses Wort Lebenszentrum geschrieben. Es gibt ein Lebenszentrum Adelshofen, das finde ich einen klasse Namen. Das ist so ein Werk, das Otto Rieger mal gegründet hat, mit einer Bibelschule und einer Lebensgemeinschaft dran. Lebenszentrum. Gemeinde ist Lebenszentrum. Gemeinde ist ein Ort des Lebens. Gemeinde ist ein Ort, wo Leben geboren wird, wo Leben gepflegt wird, wo Leben ernährt wird, wo Leben verarztet wird, wo Menschen begleitet werden. Gemeinde ist Kindergarten, Schule, Erste-Hilfestation, ist Versorgungsstation, ist Gebärstation, alles in einem. Gemeinde ist ein Lebenszentrum. Und deine Ehre und meine Ehre und mein Ruhm liegt darin, dass wir da mitarbeiten dürfen. Der Ruhm, sagt Paulus, mein Ruhm als Apostel liegt nicht darin, ob ich beklatscht werde, ob ich gesund bin, ob ich viel Geld verdiene, ob ich ein Häuschen gebaut habe oder nicht, ob ich eine gute Rente kriege. Das ist nicht mein Ruhm. Mein Ruhm ist, dass Menschen das ewige Leben finden. Und das ist das, was Mose nicht konnte. Das ist das, was das Gesetz nicht fertig brachte. Aber was das Evangelium von Jesus Christus fertig bringt, Menschen zu retten. Menschen mit der Liebe Gottes zu infizieren. Ein Lebenszentrum hier in dieser Dunkelheit aufzurichten. Das ist mein Ruhm. Wenn ihr wissen wollt, sagt er, was für eine Herrlichkeit, was für eine Ehre ich habe, sagt er, hey, ich diene am Leben, am ewigen Leben. Das ist sein letzter Satz. Nochmal blättern bitte. Wie viel mehr, sagt er, wie viel mehr wird dann die Herrlichkeit Gottes von dem ausstrahlen, was für immer besteht, was für immer besteht. Das, was wir hier für Jesus tun, egal was es ist, Kaffeeteam mitarbeiten, Toiletten putzen, Fensterscheiben putzen, Kigo Kindergottesdienstgruppe leiten, in der Anbetung mitmachen, in der Verwaltung, wo auch immer. Das, was wir hier für Jesus tun, das wird für immer bestehen. Nämlich in dem Maße, wie das Menschen zum Leben bringt. Alles, was wir hier tun, dient letztendlich dazu, dass Menschen zum Leben kommen, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Wie ist das mit dieser Weltmeisterschaft und dem Ruhm, den die kriegen? Ich würde jetzt gerne mal, wer ist von euch ein richtiger Fußballexperte? Also wer ist ein richtig guter Kenner? Wer könnte bei Wetten, dass mitmachen? Herr Vincent? Hier zeigt jemand auf da so. Ich will jetzt überhaupt, wird niemand bloßgestellt. Also, wer von euch kann die Weltmeisterschaftself von 1990 komplett aufsagen? Das ist doch erst 24 Jahre her. Also ich weiß ein paar, die dabei waren. Klinsmann zum Beispiel war dabei. Wer war noch dabei? Matthäus? Breme? Bierhoff? Ich kann schon nicht mehr überprüfen, ob das stimmt. Ihr merkt, es hört schon auf. Es waren aber mindestens 11, wenn man die Auswechselspieler mitnimmt und den Kader und so weiter. Ja, hey, warum habt ihr die eigentlich vergessen? Weil der Ruhm vergänglich ist. Leute, ihr seid echt schwach. Ihr wisst noch nicht mal mehr die Weltmeisterschafts-Elf von 1990. Sag mal, ihr habt die schon wieder vergessen. Und wer kann mir die argentinische Siegelf von 1978 aufzählen? Hey, das waren mal für ein paar Tage die berühmtesten Leute der Welt. Und ihr kennt nicht mal deren Namen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Wer ein Glas Wasser weitergibt in meinem Namen, dem wird das vergolten werden. Das wird für immer Bestand haben. Das wird nicht umsonst sein. Das wird für immer bestehen. Das, was du für Jesus tust. Das wird nicht nur 24 Jahre und dann haben dich die meisten vergessen. Jesus wird es wissen. Jesus wird es belohnen. Hey, das, was wir für Jesus tun, das wird für immer bestehen. Und zwar wird das Jesus nicht in dem Sinne belohnen, dass wir dann irgendwie Geld oder Autos oder sonst was kriegen. Er wird uns zeigen, hey, das hat Menschen zum Leben geführt. Das, was du getan hast. Und das wird dein Dank sein, dass du irgendwann mal sehen wirst, hey, das war nicht nur die FEG, für die ich das getan habe. Das habe ich nicht nur für den Christoph Schroth gemacht oder für den Frank Adams oder die Gemeindeleitung oder die Bereichsleitung. Ich habe das nicht für meinen Hauskreisleiter getan. Ich habe das für Jesus getan. Und das hat Leben geschaffen. Das hat Menschen, das hat dazu geführt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Und du wirst diesen Menschen begegnen im Himmel. Das wird dein Lohn sein. Das wird dein Ruhm sein. Nicht irgendwelche materiellen Entschädigungen. Du wirst dich in aller Ewigkeit freuen können an dem Leben, das Gott geschaffen hat durch deinen Dienst. Gibt es einen größeren Ruhm? Eine größere Ehre? Gibt es eine größere Herrlichkeit als das? Versteht ihr jetzt das, was Paulus sagt? Versteht ihr, dass er sagt, was interessieren mich meine 5x39 Schläge? Was interessieren mich meine Schiffsbrüche? Was juckt mich das, ob mich die Menschen ehren, ob ich als Apostel beklatscht werde oder vom Hof gejagt werde? Was interessiert mich das? Mich interessiert nur eins. Ob mein Dienst der Dienst ist, der zum Leben führt. Ich möchte euch ganz herzlich ermutigen. Wenn es um das Thema Mitarbeit in der Gemeinde geht, dann tut ihr niemandem einen Gefallen. Ihr müsst mir keinen Gefallen tun. Ihr müsst der Gemeinde keinen Gefallen tun. Aber sortiert eure Prioritäten. Überlegt bitte, was sind eure Prioritäten, was sind eure Visionen? Für was wollt ihr euer Leben einsetzen? Den Dienst der Vergänglichkeit? Es gibt ja noch andere Dienste der Vergänglichkeit. Dinge, die 20, 30, 50 Jahre bestehen und dann zerbröseln. Oder der Dienst, der für immer besteht. Draußen liegen diese Karten. Das ist einfach eine Möglichkeit, das vielleicht konkret zu machen. Ich habe vorhin noch mal in meinem Büro nachgeschaut, habe mir da mal so was ausgeschnitten aus einem Zeitungsartikel. Da stand drüber, Zahl des Tages, ich weiß noch nicht mal mehr aus welcher Zeitung, 24. Schon ein, zwei Jahre her. Zahl des Tages, 24. Und da stand drunter sinngemäß, alle Aufgaben, alle Entschlüsse, die man nicht innerhalb von 24 Stunden anpackt oder wenigstens einen Anfang macht, werden zu 95% nicht erledigt. Das hängt damit zusammen, dass unerledigte Aufgaben besser in unserem Gedächtnis haften bleiben. Also wenn du schon einen kleinen Schritt getan hast, dann aber noch nicht zu Ende gekommen bist, dann weiß dein Gehirn immer, da ist doch noch irgendwas. Da habe ich doch was angefangen, das muss ich doch irgendwie fertig machen. Ja? Also ein kleiner Schritt innerhalb von 24 Stunden. Wenn du gar nichts machst, dann besteht die Wahrscheinlichkeit für 95%, dass da nie was draus wird. Also, ein kleiner erster Schritt könnte sein, so einen Zettel mitzunehmen oder schon mal zu lesen, was da draufsteht. Oder den sich zu Hause an den Spiegel zu hängen mit Tesa. Und dann zu denken, gut, ich rufe am Mittwoch an. Das ist okay. Das ist eine gute Chance, dass du dann wirklich am Mittwoch oder am Donnerstag wirklich anrufst. Aber du musst einen kleinen ersten Schritt machen. Leute, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen witzig rüber. Ich bin nicht hier, um zu betteln für die Bedürfnisse der Gemeinde. Ich bettle nicht. Gott hat es nicht nötig, dass wir betteln. Ich möchte, dass Gott unser Herz erreichen kann. Und dafür wollen wir ihm jetzt die Gelegenheit geben und still werden und das nachhallen, nachsacken lassen in unserem Herzen. Und dann werde ich beten und dann werden wir eine Zeit miteinander haben, wo wir das vertiefen können in der Anbetung vor Gott. Herr Jesus Christus, wir alle sind Lebensempfänger. Empfänger an diesem Lebenszentrum Gemeinde. Wir alle haben schon Leben empfangen, Zuspruch, Trost, Ermutigung, Wegweisung, Korrektur, Hilfe, praktische Hilfestellung. Wir alle haben schon profitiert vom Lebenszentrum Gemeinde. Wir durften zum Glauben kommen, weil Menschen, die dir gehören, uns begegnet sind, weil uns gepredigt, verkündigt wurde, weil wir im Kindergottesdienst mit deinem Evangelium in Berührung gekommen sind, im Konfirmandenunterricht, wo auch immer. Wir sind alle Empfänger. Und nun hilf uns auch, dass wir zu Gebern werden, zu Menschen, die Leben weitergeben, die sich in Dienst nehmen lassen von dir, die sich berufen und beauftragen lassen von dir, die sich in Dienst nehmen lassen, diesen wunderbaren Dienst der Versöhnung des Lebens. Hilf uns bitte, dass wir vor dir unsere Lebensprioritäten sortieren und ganz ehrlich werden vor dir. Amen.
Ich möchte euch einladen und Sie einladen, nicht erst nachher beim Zettel lesen.